zusammen. Herzlich willkommen bei der Innovationskiste. Mein Name ist Ina Fibatikowski und heute ist Moderatorin und Medientrainerin Janine Steger bei mir zu Gast. In der Innovationskiste spreche ich regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern, Innovationstreibenden und Unternehmern über das Thema Ideen- und Innovationsmanagement. Dabei geht das Thema Nachhaltigkeit und Innovation Hand in Hand. Darüber möchte ich mit Janine in der heutigen Folge sprechen. Janine war jahrelang unter anderem das Gesicht von RTL Exklusiv, hat sich dann selbstständig gemacht und vernetzt seitdem als Green Janine, Frauen der Gründerszene, die nachhaltige, innovative Lösungen und Geschäftsmodelle für den Erhalt unseres Planeten entwickelt haben. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
Hallo, einen schönen guten Tag. Ich danke sehr für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du zugestimmt hast. Diese Frage, ich fange mal direkt an. Hast du bestimmt schon häufig gehört, aber mich interessiert es brennend, was dich damals motiviert hat, dich als Green Janine selbstständig zu machen und dich vor allem für das Thema Frauen der Gründerszene und Nachhaltigkeit einzusetzen.
Also mein Engagement für den Klimaschutz begann tatsächlich 2011, als ich schwanger die Fukushima-Katastrophe beobachtet habe, also hormongeschwängert auf dem Sofa saß und mich das wirklich so einmal durchgerüttelt hat und ich zum ersten Mal mir wirklich auch die Frage gestellt habe, was machen wir da eigentlich absurderweise mit unserem Planeten, mit unserer Lebensgrundlage? Und dann erstmal überlegt habe, was kann ich denn eigentlich tun, was kann ich eigentlich besser machen und habe dann im privaten Bereich sehr viel geändert, habe dann irgendwann auch versucht, 2014, also einige Jahre später, auch bei meinem damaligen Arbeitgeber mit der Thematik durchzudringen, was nicht funktioniert hat. Und dann habe ich beschlossen, dass es für mich aber so wichtig geworden ist, dass ich daraufhin dann gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe als Eventmoderatorin und Speakerin in diesem Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich. Und habe dann relativ schnell auch, das funktionierte erstmal schleppend, aber zunehmend besser. Und ich war dann eben auch auf vielen Veranstaltungen, wo ich als Moderatorin gebucht war und sah das Bild, was wir leider ja in vielen anderen Branchen auch sehen. Nämlich, dass halt wirklich sehr, sehr viele Männer auf diesen Bühnen sind, Preise entgegennehmen, Vorträge halten, in Panel-Diskussionen sitzen und ich oft als einzige Frau dann da als Moderatorin gesessen habe. Und es war überhaupt nicht deckungsgleich mit dem Bild, was ich ja grundsätzlich in der Branche gewinnen konnte, nämlich, dass ganz viele Frauen sich der Thematik längst angenommen haben und sehr viel Fachwissen auch angehäuft haben und trotzdem irgendwie niemals eingeladen werden zu solchen Veranstaltungen. Und das hat mich einfach irgendwann so massiv geärgert, dass ich damals dann Future Woman gegründet habe. Das war schon 2018. Und mir ging es auf der Seite erstmal nur darum, diese Frauen sichtbar zu machen. Also Women in Sustainability sozusagen. Und ich bin dann später angesprochen worden von Dr. Saskia Jurecek, die inzwischen meine Mitstreiterin ist, eine von zwei Mitstreiterinnen, die gesagt hat, du, ich bin konkret auf der Suche nach einem Netzwerk für Frauen in der Nachhaltigkeit und finde keins. Und du hast doch eigentlich mit futurewoman.de da die perfekte Vorlage geliefert. Lass uns doch daraus auch ein Netzwerk machen, Netzwerktreffen veranstalten etc. Und deswegen ist es inzwischen größer geworden und verändert sich auch gerade nochmal, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Wir sind gerade auch in der Umprogrammierung der Homepage. Also wir wollen auch nochmal ein bisschen anderen Fokus setzen, aber ursprünglich ist es wirklich entstanden aus der Wut heraus, dass ich fand, dass da einfach ein realitätsfernes Bild sich bietet, dass da einfach viel zu wenig Frauen stattfinden.
Ja. Gibt es denn mehr Gründerinnen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen oder sind das einfach zwei sehr wichtige Themen, denen mehr Anerkennung geschenkt werden sollte?
Also wir haben grundsätzlich ja in der Start-up- und Gründerszene das Phänomen, dass Frauen sich deutlich mehr noch dem Thema Soziales widmen. Also das geht dann so in Richtung Social Business. Und das Soziale ist ja eben auch ein großes Thema der Nachhaltigkeit. Also im Nachhaltigkeitsdreieck gibt es ja eben die Ökologie, die Ökonomie und das Soziale. Und das liegt offenbar so ein bisschen in den Frauen drin, dass sie sich um das Soziale noch mehr Gedanken machen und deswegen auch eher dabei sind, dann ein Social Business zu gründen und mehr Fokus eben auch auf diesen Teil der Nachhaltigkeit zu legen. Also das kann man tatsächlich an Zahlen auch erkennen.
Ja. Denkst du, dass dieses Dreieck, also ich meine natürlich, das hängt ja irgendwie zusammen, aber ich habe das Gefühl, dass in unserer heutigen Gesellschaft eben die Ökonomie einfach noch einen höheren Stellenwert hat als dieses Social Entrepreneurship? Denkst du, das ändert sich mit der Zeit oder habe ich da ein vollkommen falsches Bild?
Nee, ich glaube, es muss, also so ist zumindest ja auch erstmal das, was ich habe so einen Fernstudienkurs auch nochmal gemacht zum betrieblichen Umweltmanagement und Umweltökonomie und eigentlich sollen diese drei Teile des Nachhaltigkeitsdreiecks eben auch ausgeglichen sein und ich glaube, dass das auch funktioniert. Das, die Krux ist halt immer daran, dass man manchmal die Ökonomie erst zeitversetzt wirklich dann zu Buche schlägt im wahrsten Sinne des Wortes. Also manchmal muss man halt erstmal investieren, um halt zu sagen, da kommt dann hinten raus wirklich eben auch der ökonomische Aspekt voll zum Tragen. Und das macht es für viele entweder Gründerinnen und Gründer, aber auch bestehende Unternehmen, die schon etabliert sind am Markt, manchmal schwierig, diese Entscheidung zu treffen, sich dann auch für Nachhaltigkeit wirklich einzusetzen und in Nachhaltigkeit letztendlich zu investieren, weil es sich eben erst später manchmal rechnet, ja?
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Krux, aber eigentlich geht es wirklich darum, auch in der Nachhaltigkeit natürlich die Ökonomie, weiß Gott, nicht außer Acht zu lassen, weil wir sind uns da natürlich vollkommen einig. Also wenn das Ökonomische nicht funktioniert, dann kannst du auch bei allem Wunschdenken natürlich ein Unternehmen letztendlich nicht aufrechterhalten. Also sie beteiligst am Unternehmen, also auch diese Fragen, wem gehört eigentlich dann mögliches Wachstum oder wem gehören Unternehmen in der Zukunft? Da können wir sicherlich viel in der Zukunft besser machen und noch verändern. Aber ich glaube, dass wir von dem Wachstumsgedanken oder von dem ökonomischen Aspekt natürlich nicht wegkommen. Die Frage ist nur, ob wir nicht auf gesündere Weise und auf nachhaltigere Weise wachsen oder wirtschaften können. Also ich glaube, dass wir einfach uns über andere Geschäftsmodelle, die vielleicht weniger ressourcenintensiv sind beispielsweise, Gedanken machen müssen. Und da kommen natürlich dann die Innovationen zum Tragen, ne? Um die es dir ja eben auch geht. Ich glaube, wir müssen wirklich an vielen Stellen wirklich neu denken und auch den Mut haben, neu zu denken und neue Dinge auszuprobieren. Und das erfordert aber wirklich, also sowohl persönlichen Mut als auch unternehmerischen Mut.
Absolut. Ja. Was steckt denn hinter deinem Projekt Future Woman? Was macht denn eine grüne Heldin oder eine Future Woman aus?
Also es sind viele Gründerinnen dabei und es sind auch festangestellte Frauen dabei. Also es sind nicht alles Gründerinnen, aber doch viele. Und letztendlich, wir haben auch auf der Seite so ein Manifest, sind es alles Frauen, die kleine und große Schritte gehen, um diesen Planeten lebenswert zu erhalten und wirklich mutig in die Zukunft blicken und vor allen Dingen Lösungen anbieten. Also ich persönlich bin nach meinen vielen, vielen Jahren des Boulevardjournalismus, die mir großen Spaß gemacht haben, ich will das nicht im Nachhinein negieren, das war mein Traumjob, ich wollte das unbedingt machen, aber ich bin sehr, sehr hungrig nach konstruktivem Journalismus und auch grundsätzlich nach konstruktiven Herangehensweisen. Also ich mag nicht mehr nur die Beschreibung dessen, was alles schlecht ist und katastrophal und was alles nicht geht und wie wir quasi auf die Katastrophe zurennen, sondern ich bin großer Freund davon, Lösungen zu sehen und sie voranzutreiben. Und auch da sind wir natürlich wieder ganz schnell beim Thema Innovationen. Und ich glaube, dass viele dieser Future Women, die wir jetzt auf der Seite haben und auch zukünftig dort haben werden, eben genau diesen Mut beweisen, neue Wege zu gehen. Viele von denen haben selber auch den berühmten Change-Moment im Leben, getriggert durch was auch immer, ja. Aber die halt wirklich sagen, ich möchte meine Zeit, meine Arbeitskraft wirklich auf Sinnvolleres verwenden, als ich es vielleicht bislang getan habe und mache mich da auch immer auf die Suche nach neuen Lösungen, auf die Suche nach Innovationen, damit wir diesen Planeten eben erhalten können als Lebensgrundlage auch für die nächsten Generationen. Also das eint sie alle.
Absolut. Ich habe ja durch meinen Podcast auch wirklich viel Kontakt zu Gründerinnen, zu Startups. Und ich habe trotzdem immer noch irgendwie so nach wie vor das Gefühl, dass es immer noch mehr Männer gibt in der Innovationsbranche als Frauen, beziehungsweise die, wie du auch gesagt hast, dann die Lorbeeren bei Preisverleihungen entgegennehmen. Woran liegt das denn deiner Meinung nach? Müssen wir da irgendwie unser Mindset ändern und eben mehr Mut haben, für uns einzustehen?
Also ich sehe zwei ziemlich neuralgische Punkte. Das eine ist, dass Frauen immer noch Schwierigkeiten haben, mehr Schwierigkeiten als Männer, Finanzierungsmodelle zu finden. in dem Sinne, dass sie oft halt irgendwie nicht so ernst genommen werden. Also ich habe bei mir auf der Seite zum Beispiel die Professor Simone Fuß, die hat vor vielen Jahren die Ecosign Schule für nachhaltiges Design hier in Köln gegründet. Und die hatte schon damals totale Probleme, an Geld zu kommen, weil man die bei der Bank einfach nicht ernst genommen hat oder bei den Banken, wo sie dann vorgesprochen hat. Und das setzt sich im Grunde fort bis in die Jetztzeit, ja. Also ich habe da auch andere, Artemis Diapoli, die hat irgendwie vor einigen Jahren aus ihrer Teilheimat Griechenland ein System mitgebracht, wo sie mit Wasserdampf Autos reinigt, aber sie kann auch ganze Räume reinigen und die braucht einen Bruchteil der Ressource Wasser, um Reinigungen zu machen, als wenn man das auf normalem Wege macht, ja. Und die ist wirklich auch von Pontius zu Pilatus gelaufen, um eine Finanzierung dafür zu bekommen. Und ich glaube, da hakt es halt oft daran, dass wir dann irgendwie nicht schnell genug belohnt werden für unseren Mut, für unseren Innovationsgeist und dann vielleicht schneller aufgeben. Und es ist aber an der Stelle natürlich auch ganz eng gekoppelt damit, dass wir, glaube ich, als Frauen deutlich mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein brauchen und das bei vielen Frauen wirklich immer noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist. Und ich schließe mich da explizit mit ein. Das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie von oben herab sage, Mensch, jetzt seid doch mal alle selbstbewusster. Das ist auch tatsächlich eine schwierige Angelegenheit, aber ich merke, dass Frauen sich wirklich, egal in welchen Positionen und Branchen sie sich bewegen, dazu neigen, sich klein zu machen, immer erstmal 150% vorweisen wollen, bevor sie irgendeinen Auftrag annehmen. Und da sind Männer einfach ganz anders gelagert.
Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man meistens irgendwie erst 100% geben möchte und zeigen möchte, was man kann und erst nochmal alles lernen möchte, bevor man dann startet. Und ja, man sich eigentlich von Anfang an sagen soll, das kann man und das klappt auch, es wird gut, vielleicht läuft es ganz anders als geplant, aber einfach machen. Nur das kostet einfach immer wieder Überwindung.
Also ich kann dazu zwei sehr plakative Beispiele nennen. Ich habe kürzlich ein Medientraining gegeben für Teile meines Future Women Kreises und da ging es vor allen Dingen darum, keep it short and simple, ne? Weil ich meine, wenn wir uns selber beobachten, das ist das, was wir bei Vorträgen eigentlich eben auch mögen. Wir mögen es, wenn wir die Dinge verstehen, wenn sie wenig Fachchinesisch enthalten und wenn es einfach leicht zugänglich ist, ja? Das heißt ja nicht, dass es dadurch plump wird. Und als wir so darüber sprachen, erzählte eine Teilnehmerin, dass sie oft das Gefühl hat, dass sie dann im Nachgang eines Vortrags oder wenn die Veranstaltung dann vorbei ist, die Männer zusammenstehen und sich auf eine dermaßen eigentlich bekloppte Art und Weise immer noch, obwohl sie ja schon quasi nach dem Event sich befinden, in einer Fachsprache reden und mit Fachtermini um sich werfen, weil ihnen das irgendwas zu geben scheint, ja. Und dann hat sie gesagt, also ja, aber findest du denn nicht, dass ich mich da an der Stelle dann auch irgendwie behaupten und beweisen muss und dann auch mal was vom Stapel lassen sollte oder das vielleicht sogar auf der Bühne schon tun sollte? Dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe total dein Problem, ja. Also ich sehe den Punkt sozusagen. Aber zum einen ist die Frage, das, was du in deinem Kopf daraus machst, also das heißt ja gar nicht, dass die Menschen, während du den Vortrag eben ohne dieses ganze Fachchinesisch hältst, dass die dich deswegen für weniger qualifiziert halten, sondern das ist das, was du im Nachhinein in deinem Kopf daraus machst. Und wenn es dir quasi wichtig ist, denen zu zeigen, ey Leute, ich weiß das auch alles, dann mach das halt, ja. Das war auch der Rat einer anderen Teilnehmerin, die dann sagte, naja, dann stell dich einfach 5 Minuten daneben, wirf 2 Sätze ein mit den allen Fachtermini, die dir in dem Moment einfallen. Und dann ist halt einfach klar, die Fronten sind geklärt, ja. Ich weiß das auch alles, ich bin aber auf der Bühne besser, weil ich halt irgendwie das so erklären kann, dass es eben auch jemand versteht, der vielleicht diese Wörter nicht alle parat hat. Also das ist das eine, wo ich halt wirklich glaube, es ist eben auch das, was wir im Kopf daraus machen und dass Männer eben auch manchmal das irgendwie cool finden, ja, sich so aufzuführen und sich so aufzuplustern. Und ich glaube nur, dass es irgendwie nicht so sein muss, dass wir da automatisch mitmachen. Also Insofern würde ich da nach wie vor den anderen Weg wählen.
Genau, keep it short and simple. Das fängt allein bei den Ideenkonzepten auch schon an. Ich habe letztens ein Buch gelesen von Dr. Professor Günther Faltin und der meinte, man soll bei den Ideenkonzepten, bei dem Entrepreneur Design auch schon darauf setzen, es so einfach wie möglich zu halten, nichts verkomplizieren, einfach damit der ganze Prozess reibungslos ablaufen kann, weil es kommen noch genügend Hürden. Und wenn man das einfach hält und mit einfachen Komponenten arbeitet oder vielleicht auch schon Komponenten, die vorhanden sind. Man muss gar nicht groß irgendwie eine neue Technologie erfinden, um gründen zu können, sondern auch da, je einfacher, desto besser. Und das fand ich irgendwie ziemlich motivierend.
Ja, wir haben ja auch nicht umsonst diese ganzen Elevator-Pitch-Geschichten und so, die natürlich überall aus dem Boden schießen. Und da bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Wenn du deine Idee in kürzester Zeit irgendwie verkaufen willst, dann muss die ja total zugänglich, eingänglich irgendwie sein. Und damit muss sie auch wirklich einfach erklärt sein, ja? Und deswegen, das macht total Sinn.
Ja. Ich habe letztens einen Post von dir auf Instagram gelesen. Mhm. Da hast du in der digitalen Mittagspause der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin über Hürden für Frauen beim Gründen gesprochen. Mhm. Würdest du darauf noch mal ein bisschen näher eingehen?
Also ich glaube, dass wir Frauen manchmal unsere größte Hürde selbst sind. Ja, also es gab eine ganz interessante Studie. Da ging es um weibliche Experten, die jetzt während der Corona-Krise zum Thema gesprochen haben in den Medien. Und das waren nur 22% Frauen, der Rest alles Männer. Und in dieser Studie kam aber auch raus, und das fand ich super interessant, dass Männer sich eben schon ganz anders positionieren. Also während Frauen jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit dazu neigen, zumindest in großen Teilen, lustige Sachen aus dem Homeoffice zu posten und quasi zu erklären, wie chaotisch das jetzt gerade alles zu Hause ist und dass man trotzdem versucht, irgendwie zurechtzukommen, haben Männer quasi weiterhin fachlich getwittert und sonst irgendwas gemacht, ja? Und haben halt geschrieben, an welchem Aufsatz sie gerade sitzen, dass sie ja schon 3 andere da und da veröffentlicht haben und dass sie Folgendes jetzt für die Zukunft planen. Und wir ziehen uns dann da gerne mal zurück auf so, ach, ist ja alles so anstrengend, aber wir kriegen es trotzdem irgendwie hin, ne? Und wir müssen auch lernen, besseres Selbstmarketing zu betreiben. Also wir sind da manchmal wirklich selbst unsere größte Hürde, weil, was die Redaktionen eben auch zugegeben haben, natürlich anonymisiert befragt, es ist im Umkehrschluss eben auch so, bis man Frauen als Expertinnen wahrnimmt, ist es eben auch die größere Hürde. Also auch die Redaktionen verlangen von uns Frauen erstmal mehr Nachweis dafür, dass wir auch wirklich kompetent sind, bevor sie uns anfragen, als das bei Männern der Fall wäre. So, und jetzt kann man darüber diskutieren, also das berühmte Henne-Ei-Problem, was war zuerst da? Aber es ist ja im Grunde vollkommen egal. Also wir müssen halt aus dieser Spirale ausbrechen. Wir müssen uns im Grunde mehr als Expertin positionieren, besseres Selbstmarketing betreiben. Und dann werden natürlich auch irgendwann die Redaktionen kapieren, weil sie uns dann schon mal irgendwo gesehen oder gehört haben, dass sie uns durchaus einladen können zu bestimmten Themen und dass wir da sehr, sehr viel zu sagen haben und dass wir es eben auch noch besonders gut erklären können. Und deswegen, da müssen wir wirklich an uns selbst auch arbeiten. Also das Thema Selbstbewusstsein und auch gutes Eigenmarketing, über diese Hürde müssen wir hinwegkommen.
Auf jeden Fall. Ja, also da erkenne ich auch viele Punkte an mir wieder. Da kann ich dir nur zustimmen.
Ja.
Du hast das Buch Going Green geschrieben, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Wie gestaltest du deinen Alltag nachhaltig?
Also ich habe jetzt natürlich einige Jahre Zeit gehabt, mich da sukzessive zu steigern. Ne? Also es fing, das erzähle ich immer so plakativ, weil es auch so war, wirklich mit der Kaffeemaschine an, die zum damaligen Zeitpunkt, also 2011, kaputt ging. Und das war so eine Kapselmaschine. Und danach kam dann eine, in die wir seitdem Kaffeebohnen einfüllen, ganze Bohnen, Fairtrade-Bohnen natürlich. Und das hat sich von dieser Kaffeemaschine sukzessive gesteigert über die Frage, wie viele Lebensmittel schmeißen wir eigentlich weg? Wie müssen wir besser und schlauer einkaufen? Wie können wir unsere Mobilität verändern? Wir haben 2014 dann irgendwann auch unser Auto abgeschafft, was in der Stadt immer deutlich leichter geht als auf dem Land. Bis hin natürlich auch zu meinem Beruf. Also ich arbeite im Grunde papierlos, es sei denn, es ist gewünscht, dass ich auf Moderationskarten moderiere. Inzwischen mache ich auch das oft digital, aber auch ansonsten meine Büroarbeit ist im Homeoffice und papierlos und ich reise natürlich zu allen Veranstaltungen nur mit der Bahn und dem ÖPNV. Ich trage faire Kleidung. Das Thema Kleidung und Kosmetik ist natürlich auch eins, wo ich viele Sachen verändert habe über die Jahre hinweg. Und es ist mir aber trotzdem immer ein Anliegen zu sagen, dass ich ganz persönlich nicht perfekt bin in allen Bereichen. Und es auch vermutlich niemals sein werde und es ehrlich gesagt auch gar nicht sein will, weil ich perfekt auch langweilig finde und furchtbar anstrengend. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass ich über die Jahre irgendwie Blut geleckt habe. Also immer, wenn eine Sache gut lief und sich auch als besser für mein Leben erwiesen hat, weil sich das irgendwie besser anfühlte, mehr Fahrrad zu fahren, als ständig im Stau zu stehen und im Auto zu sitzen über Stunden hinweg, dann habe ich das eben auch fortgeführt an anderer Stelle und habe halt gesagt, okay, was ist denn meine nächste persönliche Herausforderung? Wo ist der nächste Punkt, wo ich Mut beweise und in die Veränderung gehe? Und das funktioniert aber nur deshalb, weil ich mir selber auch nicht das auferlege, dass ich perfekt sein muss oder perfekt sein will. Und das ist auch wirklich meine wichtigste Botschaft an alle Menschen da draußen, inklusive aller Unternehmen, die nämlich auch damit zu kämpfen haben, dass man von ihnen ganz schnell Perfektion erwartet und verlangt. Und meine Botschaft ist deswegen, ihr müsst nicht perfekt sein. Das Wichtige ist, dass möglichst viele Menschen anfangen mit der Veränderung. Und nur dann können wir wirklich auch viel erreichen.
Ja, finde ich ein total schöner Standpunkt. Ich gehe zum Beispiel ganz gerne auf den Markt, zweimal im Monat oder so. Aber ich erwische mich auch immer noch nach wie vor, dass ich einfach viel zu viele Lebensmittel wegschmeiße, obwohl ich ja wirklich darauf achte. Aber es klappt mal mehr, es klappt mal weniger. Und ich denke auch, wenn man einfach so für sich entscheidet, woran möchte man arbeiten, was möchte man denn irgendwie verändern, dann muss das nicht unbedingt in jedem Lebensbereich sein, aber irgendwie so Step by Step und irgendwann entwickelt man einfach auch Spaß und Freude daran.
Genau. Ja, und es ist gerade beim Thema Unternehmen und auch wenn sich große Unternehmen, das haben wir ja auch oft in der Wirtschaft, dass sozusagen die Startups und die Gründerinnen und Gründer mit tollen Ideen kommen und letztendlich diese Ideen dann auch in große Konzerne reingetragen werden. Das finde ich ja eigentlich einen sehr, sehr charmanten Weg. Und dann ist es aber oft so, dass auch die manchmal sehr kritische Ökoszene, wenn ich es jetzt mal so nennen will, ja, gerne natürlich das Haar in der Suppe sucht und sagt, ja, Mensch, ne? Ausgerechnet, wie könnt ihr euch denn mit diesem Unternehmen jetzt da zusammentun? Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr seid doch total nachhaltig gestartet und jetzt lasst ihr euch von denen aufkaufen, ja? Wo ich sage, na ja, aber eigentlich ist es doch eine total positive Entwicklung, weil das doch deutlich zeigt, dass dieses große Unternehmen, dieser Konzern, sich ja glaubwürdig mit der Thematik auseinandersetzt. Also, weil die da Geld investieren, weil die in so eine Idee investieren. Und ich finde das halt wirklich fatal. Ich kenne ganz viele Unternehmen in Deutschland, die sich wirklich gar nicht trauen, ihre Nachhaltigkeitsstrategie oder überhaupt ihr Bemühen um Nachhaltigkeit offensiv auch an die Öffentlichkeit zu bringen, weil sie halt sagen, wir haben totale Angst vor dem Bashing, weil wir sind natürlich nicht perfekt, ja, und wir müssen an ganz vielen Stellen noch nachjustieren und wir haben uns auf den Weg gemacht und wir meinen diesen Weg auch ernst, aber wir sind da noch lange nicht am Ende und damit wir halt quasi nicht vorher schon fertig gemacht werden, sagen wir erst gar nicht, dass wir da dran sind. Wo ich sage, ich halte das für komplett falsch. Ich verstehe, warum ihr das macht, weil ich ja weiß, wie schlimm das enden kann, aber ich halte das für eine wirklich falsche Herangehensweise und würde mir da wirklich auch mehr Toleranz wünschen von der Szene sozusagen, dass man einfach auch mal anerkennt, wenn jemand sich glaubwürdig, das ist natürlich immer der Maßstab, aber glaubwürdig auf den Weg macht.
Ja, stimmt. Finde ich auf jeden Fall ein guter Ansatz. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade noch in den Kinderschuhen ihrer Gründung stecken und ihre Idee auch nachhaltig gestalten wollen?
Also ich glaube, Vernetzung ist halt das Allerwichtigste, dass man sich wirklich auch mit anderen Gründerinnen und Gründern zusammentut, sich austauscht über Schwierigkeiten, über Herausforderungen oder auch über gute Ideen. Ich glaube, dass Einzelkämpfertum einfach an der Stelle nicht besonders viel bringt, weil das natürlich auch dann jedem sehr viel Energie raubt, wo jeder dann für sich so das Gefühl hat, ich muss immer wieder ganz von vorne anfangen, das Rad neu erfinden sozusagen. Und ich glaube, wir können diese Energie, die an der Stelle verschwendet würde, dann viel besser investieren, um das Unternehmen voranzubringen, um gutes Eigenmarketing zu betreiben, wenn die Idee dann wirklich auf dem Markt ist und gut ist und ausgereift ist. Und ich bin da wirklich eine große Freundin von Netzwerken und sich zusammenschließen. Und ich merke im Übrigen auch, dass das gerade im Bereich der Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Ja, also dass man sich wirklich auch bei großen Konzernen branchenübergreifend und auch Konkurrenzdenken übergreifend, ja, wirklich einfach mal zusammensetzt und sagt, lasst uns doch mal zum Thema, weiß ich nicht, Verpackung oder was auch immer, zusammensetzen und nach einer gemeinsamen Lösung suchen und alle da an der Stelle an einem Strang ziehen. Und das gilt für Unternehmen, die in Gründung sind, natürlich ganz genauso. Also ich halte da sehr, sehr viel davon und glaube, dass das im Endeffekt mehr bringt, als wenn wir alle so unser Herrschaftswissen aus der Sorge vor Konkurrenz und irgendjemand nimmt uns was weg, dass wir da eigentlich mehr dazu gewinnen, wenn wir uns zusammentun und nach Lösungen und Innovationen suchen.
Danke dir. Das ist auf jeden Fall so das, worüber wir uns hier auch die ganze Zeit unterhalten, dass das Netzwerken ein so wichtiger Faktor ist, ob für Startups, ob für größere Unternehmen, dass da einfach auch Synergieeffekte entstehen können. Wir planen jetzt eher auch die Wanderung auf dem Querweg und da kommen mehrere Experten und auch Startups und auch regional und nachhaltig orientierte Startups aus der Bodenseeregion und dem Schwarzwald zusammen und die sind meistens aus den gleichen Bereichen, zum Beispiel die Foodbranche, da haben wir 3 bis 4 Startups, die mitkommen. Da hoffe ich mir eben auch, dass einfach Synergieeffekte entstehen und die vielleicht voneinander was lernen oder vielleicht sogar Kooperationen daraus entstehen.
Ja, finde ich total sinnvoll.
Ja, und so dieses gemeinsame Zeit verbringen finde ich total wichtig, voneinander lernen. Und man kann nicht alles wissen und man kann, glaube ich, kein Unternehmen an die Spitze führen, sozusagen, wenn man sich nicht auch mit anderen austauscht.
Das glaube ich auch.
Ja.
Ja, also Einzelkämpfertum macht an der Stelle, glaube ich, keinen Sinn und sehe ich ganz genauso wie du. Und im Übrigen ist dieser Austausch und das Netzwerken natürlich auch wirklich emotional bereichernd, ne? Also es bringt ja immer schon was, wenn man auch gemeinsam über Herausforderungen und Schwierigkeiten sprechen kann, weil man schon mal das Gefühl hat, Mensch, ich bin nicht alleine, ja? Und da gibt es vielleicht irgendjemand, der hat die Erfahrung schon mal gemacht, so oder so ähnlich und kann mir an der Stelle jetzt weiterhelfen. Also dieses Gefühl eben auch mit Schwierigkeiten nicht alleingelassen zu werden und im Sinne der Sache, ne, also wirklich sinnstiftend ja auch zusammenzuarbeiten, das ist für das eigene Leben und die eigene Persönlichkeit halt so bereichernd. Also ich möchte das nicht mehr missen und finde das wirklich extrem wichtig. Und deswegen, ich finde das auch ein ganz, ganz tolles Projekt, was du da machst und wünsche dir wirklich, dass das eben auch genauso wird, wenn du auch auf der Wanderung da tolle Ideengeber und Innovationsleister sozusagen auch zusammenbringst. Und ja, ich finde das ganz toll.
Dankeschön. Ich bin so gespannt, was dabei rauskommt.
Ja.
Also das ist es. Man sollte, glaube ich, immer, wenn man irgendwie gründen möchte oder ja, egal in welchem Bereich man arbeitet, es sollte irgendwie immer Spaß machen und man sollte einfach am Ende des Tages sehen, was dabei rauskommt und dann hat man einfach auch Spaß daran und im Team kommt man sowieso auch immer schneller voran.
Das glaube ich auch.
Ja. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir haben über Facebook, LinkedIn und Instagram unseren Hörern geschrieben, dass sie dir heute gerne Fragen stellen können. Mhm. Und Franz Sauerstein fragt, wie kann man als Mann Frauen bei der Gründung unterstützen? Was macht jemanden zum guten Verbündeten?
Also wir bei Future Woman halten es ja beispielsweise auch so, es geht uns nie zu irgendeinem Zeitpunkt darum, jetzt quasi als Frauen die Macht zu ergreifen und die Männer außen vor zu lassen, sondern wir sind da fest davon überzeugt, es geht nur gemeinsam, es geht nur in diversen Teams. Wir hätten diese Teams nur gerne etwas ausgeglichener. Ja, wir haben einfach aktuell zu wenig Frauen in Führungspositionen, zu wenig Frauen an wichtigen Entscheiderpositionen. Und insofern, also grundsätzlich die Frauenförderung zu unterstützen, sowohl in den sozialen Netzwerken als auch gerne, wenn man selber auf ein Panel eingeladen ist oder bei einer Veranstaltung, immer auch mal wieder nachzufragen. Das hilft ja auch schon ganz oft, ne, um auch Öffentlichkeit dafür zu bekommen und zu sagen, ist das denn ein paritätisches Panel? Ja, wie viele Frauen werden denn da sein irgendwie oder sind wir da wieder nur unter uns Männern? Also das als Unterstützung sozusagen das Thema, diese Ausgewogenheit voranzutreiben, dass wir diverse Teams brauchen, dass wir nur als Mann-Frau-Team irgendwie gut oder ich glaube deutlich besser funktionieren. Das würde ich mir wünschen als Unterstützung, dieses Thema auch quasi immer mitzudenken und gerne auch mal bei Veranstaltern oder bei Unternehmen nachzufragen, wie haltet ihr das denn eigentlich und könntet ihr denn nicht an der Stelle jetzt auch mal überlegen, ob sich da nicht auch eine Frau findet, die da in irgendeiner Form mitwirken kann.
Super. Danke, Janine, für deine Zeit und dieses sehr aufregende Gespräch.
Sehr gerne.
Ich finde dich und deine Arbeit wirklich großartig. Wie und wo kann man dich erreichen?
Also man kann mich auf den einschlägigen Netzwerken, ich bin bei LinkedIn ganz normal unter meinem Namen Janine Steger, ich bin bei Instagram und ich bin auch auf Twitter. Und da sind wir auch auf Twitter, bei LinkedIn auch und auch bei Instagram mit futurewoman.de. Und insofern kann man mich über viele Kanäle erreichen, auch über meine Homepage natürlich. Da steht auch meine E-Mail-Adresse drauf und über die Homepage von futurewoman natürlich auch. So kann man sich gerne mit mir vernetzen und ich freue mich auf zahlreiche Vernetzungen, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, Vernetzung ist das A und O.
Super, danke dir. Das war's auch schon mit dieser Folge der Innovationskiste. Folgt uns gerne über Instagram unter die Innovationskiste und Gründerschiff über Facebook und LinkedIn. Alle Folgen könnt ihr euch über Spotify, unserer Website und Soundcloud anhören. Bis dahin, habt eine gute Zeit.